Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
Inga?
Alexander?
Inga, was ist Life Science?
Life Science ist die Wissenschaft von allem, was lebt. Das heißt, da sind Mikrobiologie ist da drin, da ist aber auch alles, was mit PCR zu tun hat oder mit dem menschlichen Körper. Das geht quasi von dem kleinen Einzeller, der in der Matschpfütze vor dem Büro ist, bis hin zum Menschen. Und das deckt einmal alles ab.
Und da gibt es eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt.
Genau, da gibt es eine Industrie, die extrem weit verbreitet ist und die auch in sich selbst eine Menge Spektren hat, die eben an den Mikrobiologen geht, die aber vielleicht auch an eine Arztpraxis geht oder an Laborforschung. Also da gibt es einmal vom kleinsten Lebewesen bis zur großen Firma, ist alles dabei.
Sehr schön. So, und damit alle, die zuhören, willkommen. Nein, ihr seid nicht in einem Mikrobiologie-Podcast, ihr seid im Nerds-Podcast und wir sprechen jetzt tatsächlich über Marketing für Life-Science-Unternehmen. Also tief in der Nische rein, aber natürlich reine Perspektive Marketing.
Genau, so. Und spezifisch natürlich das Social Media Marketing. Und da fragt man sich dann, ja, so Wissenschaft und Research und Social Media, wie passt das denn zusammen? Und die meisten wissen gar nicht, dass das extrem gut zusammenpasst.
Dann, also wir haben gerade einmal kurz geklärt, was ist Gegenstand von Life Science? Dann fragen jetzt einige, okay, gibt es da viele Unternehmen? Da antworten wir jetzt schon, ja, da gibt es verdammt viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Aus Marketing-Sicht ist aber die spannendere Frage, was brauchen oder wen suchen denn diese Unternehmen?
Genau, also wen suchen diese Unternehmen? Die suchen im Prinzip einmal die ganze Kette von die Person, die im Labor arbeitet und Proben analysiert, DNA extrahiert, bis zu den Ärzten im Krankenhaus, also über die Forschung, über die Ärzte, über die praktische Anwendung, da ist alles dabei. Und das macht es wahrscheinlich auch dann erstmal so schwierig, erstmal zu wissen, oh mein Gott, da sind 50 Milliarden Menschen, wen spreche ich denn jetzt an? Und das ist das, was das Social Media Marketing und Life Science beides, also sowohl einfach als auch schwer macht.
Jetzt sollten wir einmal kurz als Disclaimer sagen, du sprichst jetzt aus langjähriger Expertise, du hast das lange gemacht, ne?
Genau, ich habe 8 Jahre lang in der Biotechnologiebranche, spezifisch in der Testtechnologie gearbeitet im Social Media Marketing.
So, das heißt A, du weißt, wovon du sprichst und B, meistens. Du teilst jetzt ein bisschen die Erkenntnisse, die du gesammelt hast.
Genau, und das hat auch einen ganz wichtigen Grund, weil ich selber halt sehe, auch jetzt natürlich aus reinem persönlichen Interesse, wie ist das denn so in der Life Science Branche? Was passiert da im Social Media Marketing? Und es gibt ja die Ads Libraries, die kennen vielleicht viele. Man kann sehen, wer denn auf LinkedIn und auf Facebook was wo bewirbt und wie vor allem. Und was mir dann natürlich aus der langjährigen Erfahrung, und ich weiß halt, wie es gemacht wird, sehe, ist, dass es viele einfach nicht gut und nicht richtig oder gar nicht machen.
Ah, es ist immer wieder spannend. Ich freue mich. Wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit vor uns, um da so im Detail durchzugehen. Das wird sich, ich prognostiziere, wieder zeigen, dass es jeweils ein bisschen unterschiedlich ist, je nach Industrie, wie man am Ende vorgehen muss, strategisch, taktisch und am Ende eben auch, und das ist ja immer so eine entscheidende Frage, was man für Ergebnisse erwarten kann und zu welchem Preis.
Ja, ne? Der Preis ist immer eine gute Frage und die ist natürlich auch genauso in Life Science Unternehmen wichtig. Aber ja, auch dazu haben wir Insights.
Dann lass uns doch mal fröhlich einsteigen. Also die erste Frage, die sich dann ein bisschen ansetzt, ich bin jetzt Unternehmen X und sage jetzt, ich habe hier einen Bedarf, ich muss Researcher, ich muss meine Zielgruppe erreichen. Für welche Plattform entscheide ich mich denn?
Ja, da muss man ein bisschen vorher ansetzen. Also es gibt nicht den Entscheider, sondern natürlich, wie im B2B überall üblich ist, hat man eine Reihe von Entscheidern, aber man hat auch eine Entscheidungskette. Das bedeutet, zum einen will ich natürlich die Anwender, nehmen wir jetzt mal einfach ein DNA-Extrahierungskit. Ja. Also das, ne, wo ein bisschen Blut oder andere Körperflüssigkeiten reinkommen, die DNA wird extrahiert im Labor und dann hat man am Ende eben das Ergebnis. Dieses kleine Kit, also dieses Probenkit, das geht ja, oder wer arbeitet damit, ist erstmal die Frage, und das sind die Forscher im Labor. Das ist auch gar nicht der Arzt, der eventuell das Blut nimmt, sondern das ist jetzt primär erstmal der Forscher. Der will mit einem Produkt arbeiten, was gut funktioniert, was idealerweise auch keine ellenlange Anwendungs, Anwendungspaper hat, sondern etwas, was halt einfach ist, was schnell geht und eben auch gut zu lagern ist. Das sind auch so Sachen. Und diese Menschen sind dann diejenigen, die auch den Entscheidern sagen, ich möchte jetzt hier das Kit von, nehmen wir mal beispielsweise Thermo Fisher.
Ja.
Und deswegen haben wir eben da, wir haben die Entscheider, die das kaufen, was aber manchmal auch die Forscher im Labor sind. Also das ist auch nicht immer anders. Und wir haben eben die Forscher. Dann geht es aber noch weiter. Wir haben ja nicht nur diese Probe, wir haben vielleicht auch eine Testtechnologie, wo man die Probe dann später reinsteckt, also ein großes Instrument, was dann aber auch eben mal 50.000 Euro kostet. Und da sind dann auch wieder, da haben wir wieder diese Entscheidungskette und das geht dann eben bis hoch zu denjenigen, die dann später dieses Produkt oder dieses Instrument eben bestellen. Und auch hier wieder von der kleinen Probe bis zum riesigen Instrument ist da eine gesamte Kette. Und da fragt man sich ja klar, wo erreiche ich die jetzt? Also auch da muss man wieder unterscheiden. Wir haben jetzt unsere Forscher im Labor und wir haben unsere Menschen im Sales-Team oder die eben im Einkauf sind. Und die Forscher, die erreicht man einfach überall. Also das ist eine so engagierte Zielgruppe quasi, weil, was ich ganz besonders spannend immer fand, ist, dass Wissenschaftler, Forscher, Biologen, die sind richtig Fans von dem, was die machen. Also das sind nicht nur Anwender, sondern die fahren da richtig drauf ab. Die finden das geil, die haben Merchandise, die machen das in ihrer Freizeit und die wollen auch immer up-to-date sein. Das heißt, die wollen Webinare, die wollen White Papers, die wollen Leitfäden, die wollen Live-Demos, die saugen das auf. Und da kann man dann wunderbar auf sämtlichen Kanälen mit Webinaren gehen. Es gibt sogar Wissenschaftsinfluencer, die dann ein Kit beispielsweise vorstellen können. Also die gehen da richtig drauf ab. Und das zeigt sich auch, auf Facebook gibt es zum Beispiel die Seite Trust Me, I'm a Biologist, wo es ganz viele Memes gibt. Und da hatte ich mit einer ehemaligen Firma auch ein Meme als Werbung geschaltet. Und darüber kamen dann tatsächlich auch Käufe. Also die fahren da einfach hart drauf ab. Die gehen da steil drauf.
Aber das Erste, was wir haben die übliche Situation, dass wir eben Anwender haben und Economic Buyer, die entweder übereinstimmt sind oder eben auch nicht, abhängig wahrscheinlich von der Größe der Firma, mit der man dann umgeht.
Ja.
Dann hast du eigentlich schon gesagt, hier die schon produktspezifisch muss man die Pain Points kennen. Also ist das Thema Lagerfähigkeit für Sie ein entscheidender Punkt, wo der vielleicht auf einem anderen Produkt nicht so gut erfüllt wird. Aber im Wesentlichen fragen Sie das nach. Ist das ein Thema, über das Sie sich informieren wollen? Und dann haben wir, das ist ja soweit eigentlich eine Situation, wie man sie kennt.
Ja.
Und dann bist du eigentlich in einer vergleichsweise dankbaren Situation, dass du auf eine Zielgruppe gehst, die wissbegierig ist.
Genau.
Die sich A, fortbilden will und B, auch noch Produktinteresse erstmal auf einer übergreifenden Ebene kommuniziert.
Genau,
richtig. Krass, ja.
Und das macht das einfach super spannend.
Halt, stopp, jetzt reden wir kurz über das AdsCamp. Unsere Veranstaltung findet wieder statt am 16.09. in Köln. Das beste Event im Dachraum, wenn es um das Thema Paid Social Media geht. Du stehst vor der Herausforderung, effiziente Kampagnen auf Meta, TikTok, Pinterest oder LinkedIn auszusteuern. Du willst absolutes Expertenwissen einsammeln, keine verkauften Vorträge, no bullshit policy, ein Tag maximalen Wert für deine Kampagnen direkt umzusetzen und ja, ganz viele Gleichgesinnte treffen und kennenlernen. All das passiert auf dem AdsCamp am 16.09. in Köln. AdsCamp.de gibt es noch ein paar Tickets und wir freuen uns sehr, wenn ihr am Start seid.
Das Problem, was es dabei gibt, ist aber auch, ja, das Wissen wird aufgesaugt, aber letztendlich komme ich durch diese Gruppe vielleicht nicht an die Entscheider ran.
Mhm.
Das heißt, ich muss auch immer noch woanders ansetzen. Ich muss diese Influencer, wie wir sie ja gerne im Marketing nennen, die muss ich kriegen, also die Menschen, die Entscheider beeinflussen und die Entscheider. Manchmal kann das aber der gleiche Content sein. Also es funktioniert wunderbar. Webinare bin ich total der Mega-Fan von. Zum Thema, was gibt es für Neuerungen in der Digital PCR, also eine bestimmte Methode, um Polymerase-Kettenreaktionen auszuführen. Da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe. Jeder, der mit Life Science arbeitet, wird das verstehen. Den kann das wahrscheinlich um einiges besser erklären als ich. Aber da gibt es eben so viele, viele Möglichkeiten, die für beide funktionieren. Und Webinare zum Beispiel sind etwas, wo ich extrem gute Erfahrungen gemacht habe, weil man dadurch auch hochqualifizierte Leads einsammeln kann. Man kann auch direkt die Unternehmen sehen, wo Bedarf ist und eben dann ABM-Listen erstellen beispielsweise. Ja, und wenn wir dann an die Entscheider gehen wollen, dann ist natürlich LinkedIn meistens der Go-To-Kanal und das ist hier auch so. Jetzt gibt es da auch Sonderformen, beispielsweise sowas wie ResearchGate. Das wird natürlich in anderen B2B-Branchen quasi nicht genutzt. Das ist eine Plattform, die wirklich nur an das reine Wissen vermitteln unter Wissenschaftlern geht.
Ja.
Da kann man Display-Banner-Ads schalten. Ja. Und genau, das muss man aber wissen, dass da auch so spezifische Kanäle sind. Ne? Wir haben zwar das Social-Media-Marketing, wir haben aber komplementär eben sowas wie das ResearchGate.
Aber das ist ja auch mal vertical, also industriespezifisch, so wie du im SaaS-Bereich dann die Bewertungsplattform G2 und so weiter dann nimmst. Es ist hier halt auch eine Fachplattform, die man noch dazu nimmt und wo du dann mutmaßlich, du wirst es wissen, zu vergleichsweise hohen Preisen, aber eben Leute mit einem sehr hohen Intent erreichen kannst.
Genau. Und was halt eben schwierig ist in der Life Science oder im Marketing und Life Science, ist genau die richtigen Leute zu bekommen, also diese Purchase Agents und sowas. Aber es ist trotzdem nicht minder wichtig, eben diese Leute zu kriegen, die damit arbeiten. Und diese Zielgruppe zu erreichen, ist wirklich, ich sage jetzt einfach mal, ein Kinderspiel, weil sie so engagiert und wirklich solche Fans sind. Also die feiern das.
Ich habe mir das im Vorfeld, habe mir auch ein paar Unternehmen noch einmal so die Ads Library angeguckt und du sagst, es ist ein Kinderspiel und dann würde ich jetzt vermessen von außen sagen, so hoch ist das durchgehende Niveau nicht, was die Werbemittel angeht.
Ja, gut. Vielleicht sind das ja einfach keine Marketer, die das machen. Also es kommt natürlich immer stark auf den Content und auf den Intent der Ad an. Also wenn wir jetzt ein reines Wissen vermittelndes Webinar haben, wo es um die neuesten Trends in der Mikrobiologie gehen oder wie man vielleicht ein bestimmtes neues Kit gewinnbringend in einer bestimmten Methodik im Labor anwenden kann, die funktionieren durch die Decke gut. Also da habe ich jetzt, ich persönlich, gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Natürlich habe ich jetzt keine Einsichten in andere Unternehmen, wie das dann bei denen funktioniert hat. Aber es wird natürlich Richtung High Intent, wenn wir die White Paper loswerden wollen. Aber auch, wenn wir die Consumables, also die Probenröhrchen und sowas loswerden wollen, bis hin zu den Instrumenten. Und da wird es natürlich immer, immer, immer schwieriger. Also man muss da richtig ansetzen und das richtig durchnurturen, bevor man am Ende dann dieses Instrument, was halt auch eben mal bis zu 200.000 Euro kosten kann, los wird.
Aber dann bin ich ja eigentlich in der Diskussion noch unabhängig vom Marketing. Also ich habe eine ganze Produktlandschaft, die mutmaßlich von vergleichsweise niedrigpreisig ist und damit ein bisschen niedrigschwelliger zu eben Technologie oder Maschinen tatsächlich dann. Genau. Ne, wo du sagst, der Intent ist höher und dann ist es ja eine taktische Frage, ob man sagt, wenn wir was ist für uns der einfachste Zugang zum Unternehmen, wenn wir im Unternehmen drin sind, können wir im direkten, vielleicht ja auch im direkten Kontakt, unabhängig vom Marketing, einfacher am Ende nochmal Dinge, also die hochpreisigen Produkte platzieren, wenn wir ohnehin schon in der Geschäftsbeziehung sind, als zu versuchen, lass uns mit unserem Premium-Produkt für 150.000 Euro einsteigen. Das kriegen wir sicher leicht vermarktet.
Ja, nein, also das, genau, da muss man die Grenze ziehen. Also mal eben zu sagen auf LinkedIn, hey, wir haben hier einen 200.000 Euro, Krankheitstest-Instrument, kauf's doch mal. Das funktioniert natürlich nicht. Also die Nurturing-Strecke, auch vor allem in der Life Science, die ich mitbekommen habe, dauert eben auch bis zu 6 Monate. Und das muss man sich halt eben auch bewusst machen. Dieser Selling Cycle, der ist im B2B ja ähnlich. Damit meine ich aber jetzt nicht vom Lead bis zum Sales, sondern wirklich bis das auch mal ein Lead wird, der halt einen High Intent hat. Also es ist sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit nötig, auch natürlich Awareness, klar immer. Wir fangen auch hier in der Life Science eben in diesem Top Funnel an bei der Awareness. Und das Nurturing ist allerdings eine viel längere Strecke. Da geht es dann über Webinare, über die Anwendungsprotokolle, über Case Studies eventuell auch, ne? Ich habe mit dem Produkt gearbeitet, das war jetzt total klasse. Es gibt auch generell Blogartikel, wann das Produkt mal genutzt wurde, zum Beispiel bei der Bewertung des Mikrobioms in der New Yorker Underground und sowas, das gab es auch schon. Und man muss halt die ganze Zeit weiter nurturen.
Aber das heißt ja, dass du, die Zielgruppe selbst ist zugänglich.
Ja.
Ja, das haben wir festgehalten, das ist sozusagen der Pluspunkt, den wir haben, das heißt, das ist ja oft sonst ein bisschen das Problem, wenn du halt Produkte loswerden willst, die sich nur Einkäufer versuchst anzusprechen, die eigentlich gar kein persönliches Interesse haben.
Genau.
Ne, dann bist du ja immer so, okay, verkaufst du hier wirklich an Menschen. Ja. Aber jetzt sind wir in der Situation, zumindest die fachlich damit umgehen und von denen wir jetzt sagen, sie werden die Kaufentscheidung beeinflussen, sind interessiert an den Themen. Aber was du auch sagst, ist, wir haben müssen eigentlich ein relativ komplexes System aufsetzen von der Erstansprache, von vergleichsweise jetzt, wenn wir es ein bisschen technischer ausdrücken wollen, günstigen Kampagnenzielen, die dann irgendwie auf Reichweite oder Traffic oder sowas sind, um Leute reinzuziehen, um mehr Markenkontakte zu erzeugen und die dann eben auch mehr als einmal, und das muss man ja auch sagen, da fehlt ja sonst auch so ein bisschen die Geduld, ne? Der Lead ist durch die Tür gekommen, wieso kauft der denn nicht?
Ja.
Wenn wir jetzt sagen, okay, diese Education-Reise, die wir dann auch durchmachen, wo wir sagen, hey, wir haben uns einmal platziert als Partner, wir haben Wissen weitergegeben, wir haben vielleicht auch erklärt, und dann sind wir schon ziemlich dicht am Produkt dran, was mit den Dingen, die wir anbieten, möglich ist, dann sind das schon einige Kontaktpunkte, die ich am Ende erzeugen muss, wo man die auch überprüfbar sind. Wenn ich an mehr als einem Webinar teilnehme, heißt das ja auch nicht nur, okay, der hat, wir brauchen 5000 Impressions, um den zu erreichen, sondern wir brauchen irgendwie auch 3-4 tiefgehende Kontakte, um so eine Conversion, um eine Final Conversion herzustellen.
Genau, also es gibt ja viele Produkte, da reicht dann auch mal ein Produktdemo-Webinar, um zu sagen, ja, das benutze ich jetzt, nehmen wir irgendeine, ich weiß nicht, eine Videoschnittplattform beispielsweise. Ne? So, das ist ein einfacheres B2B-Produkt, würde ich jetzt sagen. Aber wenn wir eben ein Instrument haben, was aber 50 Blutproben gleichzeitig innerhalb von 2 Stunden analysiert, das ist geil in der Branche, aber ist halt etwas, was wirklich richtig angeteasert werden muss. Und das geht über einen sehr langen Zeitraum. Und dann sind es halt, es ist auch eben nicht ein Entscheider, es ist eine Gruppe von Entscheidern. Das ist niemals nur der eine, der dann irgendwie von den Mitarbeitern bezirzt werden muss, sondern da kommen ja ganz viele Sachen. Ne? Das ist der Einkauf, das ist das Forschungslabor, das ist vielleicht die Praxis und also es ist eine ganze, ganze Menge, die man da dann überzeugen muss.
Und wir wissen, es sind einige Unternehmen in der Branche, trotzdem ist es ja kein Riesensegment, wo man sagt, unüberschaubar. Ne? Insbesondere, wenn du womöglich noch sagst, hier, wir haben eine Spezialisierung auf, wir richten uns nur an Unternehmen, die eine bestimmte Größe am Ende auch an Zielkunden haben und so weiter, reduziert sich das ja. Wenn, in dem Segment, gehst du dann mehr mit ABM-Listen vor, das heißt eigentlich mit vorgefertigten Listen, oder ist das so ein rein firmografisches oder demografisches Targeting, wo man sagt, Position, Branche, go.
Genau, das kommt auf den Funnel-Step natürlich an. Wenn wir jetzt mit Awareness anfangen und wir wissen, nehmen wir mal irgendein spezifisches Beispiel, ich habe ein Webinar über Tiefseemuscheln in der Mikrobiologie. Ist jetzt völliger Quatsch, das habe ich mir jetzt aus den Fingern gesaugt, aber was wir dann natürlich machen, ist, wir gehen einfach mal an alle Mikrobiologen. Da kann man auch marine Mikrobiologen mit reinnehmen, dann hat man schon die Spezifizierung. Und viel weiter muss man gar nicht targeten. Weil wir wollen jetzt erstmal nur einfach alle marinen Mikrobiologen haben. Und das reicht dann auch erstmal. Und dann hat man die Webinare und die funktionieren wirklich gut. Also ich habe Webinar-Registrierungskosten von vielleicht mal 8 Euro. Das Teuerste, was man da so findet, waren so ungefähr 100 Euro. Also das geht durch.
Ich möchte das nochmal ganz kurz in Zeitlupe und akustischer Zeitlupe. 8, also in Worten 8 Euro.
Ja. Das passiert.
So, und zwar sind wir sind weiterhin in einem B2B-Kosmos und wir sind weiterhin in der Situation, wo wir sagen, eigentlich sind wir jetzt trotzdem in der Form von Nische.
Ja, also aber
die einen sagen so, die anderen so.
Ja, also wir sind in einer Nische. Also ich meine, ich muss sagen, Mikrobiologen, da gibt es echt sehr viel mehr, als man denken würde.
Aber sie sind so klein, deswegen sieht man sie nicht.
Ja, das sind halt auch Nerds, ne?
Ja.
Die sind in ihrem eigenen kleinen, süßen Social-Media-Kosmos und da findest du die auch, aber die wollen halt auf der Straße erstmal nichts mit dir zu tun haben.
Ja, dafür haben wir Verständnis.
Genau, also das sind halt nicht nur Nerd-Nerds wie wir, sondern das sind so richtige harte Biologie-Nerds. Jedenfalls, was war die Frage?
Wir waren immer noch beim Preis.
Genau, der Preis, so. Und die wollen dieses Wissen und die müssen es ja auch haben. Es bleibt ihnen ja gar keine Wahl. Die können ja nicht sagen, nee, ich habe jetzt genug gelernt, ne? Das gibt es ja nicht. Also du wärst ja doof in dem Job als Forscher, wenn du sagst, ich bin jetzt fertig mit meiner Forschung.
Aber gleichzeitig bringt dich das ja als Marketer vor die Herausforderung, dass du auch was Wertvolles da ausstrahlen musst.
Ja.
Das ist
ja,
halt, ne? Also,
aber es ist halt gut angenommen. Also Webinare sind ja meiner Meinung nach sowieso die beste oder der mehrwertbringendste Content, den du ausspielen kannst für ein Lead, also für die Daten, die man dann im Gegenschluss dazu bekommt. Und gute Webinare in der Forschung, das, also selbst auf kalte Zielgruppen, also kalt in dem Sinne, ne, noch keinen Kontakt vorher gehabt, gehen mit vielleicht 20, 30 Euro pro Registration für ein Webinar auch aus. Und das ist nicht selten.
Das ist, dann sind wir aber noch in der Zielgruppe der Anwender, nicht der Economic Buyer, oder?
Ja, genau. Mhm. Also die Anwender, es kann ja auch sein, dass das jetzt der Labor-Head ist, der dann sagt, ich besorge mir jetzt eine Reihe von Kits, damit ich irgendwie diesen einen Virus identifizieren kann oder sowas. Aber der ist ja auch, und das ist auch was ganz Besonderes, finde ich, der war ja auch mal an der Stelle, wo er dieser Forscher war, der die nur angewendet hat. Mhm. Also die haben ja auch einen Lifecycle, die Entscheider. Das ist dann nicht jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, sein BWL-Studium gemacht hat und jetzt Laborhead ist, sondern es ist jemand, der hat dieses alles selber schon mal anwenden müssen und das jahrelang gemacht und weiß genau, wo er herkommt und auch wo seine Mitbeeinflusser herkommen.
Aber das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, wenn man sagt, hier, du hast eigentlich nicht mit Leuten zu tun, die eigentlich branchenfremd sind und am Ende Entscheidungen treffen. Und dann hat sich ja mutmaßlich jetzt eigentlich nur die Entscheidungsgrundlage für Sie ein bisschen verschoben, dass Sie sagen, okay, das Thema Kosten ist für uns halt am Ende das Thema Kompatibilität im Gesamtkosmos Ihrer Anwendung oder Ihrer Technologie wird halt nochmal wichtig sein. Das Thema Wartung wird nochmal ein Thema sein. Das ist natürlich für den Anwender auch wichtig, aber das Thema Effizienz, das heißt, wie hoch ist dann letztlich die, wenn du zumindest in einem privatwirtschaftlichen Kontext ist, wird es am Ende darum gehen, wie effizient ist der Einsatz der Maschine. Aber du hast nicht so diesen Bruch, dass du halt sagst, den operativen Anwender interessiert nur Bereich A, jetzt Software, einfach, kompatibel, bla, und und einen komplett anderen Entscheider interessiert nur der Aspekt aufkommende Kosten, finanzielle Effizienz des Systems und so weiter, sondern du hast mehr so eine Überschneidung der Interessen.
Also ich meine, die Kosten sind natürlich immer eine Frage. Aber es ist halt, was halt auch ein Vorteil sein kann, ist, dass Menschen außerhalb dieser Branche auch einfach gar keine Ahnung von dieser Branche haben. Das heißt, die können gar nicht so gut nachvollziehen, was muss denn jetzt ein DNA-Extrahierungskit haben, damit das gut anwendbar ist. Ja. Die müssen sich darauf verlassen können, dass der Forscher oder der Labortechniker kommt und sagt, ich brauche das. Und und dann wird es eben bestellt.
6 Monate, wir haben eine 6-monatige Journey jetzt einmal, bis wir den Kontakt so angewärmt haben, dass er weiterverwertbar ist.
So. Also dass er in eine Opportunity geht, würde ich schon sagen. Ja. Also vom ersten Kontakt, bis er wirklich so weit ist, jetzt können wir in ein Verkaufsgespräch gehen.
Und das erfordert ja schon jetzt auch, wenn wir uns die BIN-Organisation angucken, wir haben hier ein Marketing-Department, dass wir ausstatten müssen mit Content, offenbar mit einer Menge Content.
Und spezifischen Content.
Sehr spezifischen, das heißt, wir brauchen ja auch das Backing oder den Support von Fachabteilungen, Fachexperten, die Webinare machen, den machst du ja nicht dann als Marketing-Person, sondern es muss jemand anders da auch glaubwürdig da stehen. Womöglich willst du noch Videocontent aufnehmen, auch mit den Experten, die müssen willens und in der Lage sein, das zu tun. Da hast du also Aufwände. Dann hast du natürlich auch noch ein Media Invest. Wir haben jetzt schon gesagt, hey, wir können vergleichsweise günstig Kontaktpunkte aufgrund des Interesses der Zielgruppe generieren. Trotzdem ist das ja erstmal so, okay, das ist der Invest, den wir gehen. Und da muss sich der Vertrieb jetzt auch im Vergleich zu anderen Industrien ja schon ein bisschen zurückhalten. Wenn man sagt, nö, bloß weil die Adresse bei uns im System ist, heißt das noch nichts. Und nein, morgen auch noch nicht und die nächsten 2 Monate auch noch nicht.
Ja, das kommt dann wieder drauf an, was denn jetzt gerade verkauft wird. Also wie wir schon gesagt hatten, wir kommen von einem vergleichsweise günstigen Consumable, so werden die dann genannt, bis zu diesem Rieseninstrument. Und diese Consumables, die halt dann vielleicht auch mal nur so 100 Euro, 200 Euro kommen, kosten, die gehen natürlich, ich sag jetzt mal, weg wie warme Semmeln. Ne? Also die kriegt man sehr viel schneller rein. Aber was halt da dann das Problem ist, wenn man in einer Firma ist, die jetzt wirklich alles anbietet, von der kleinen Probe bis zu dem Instrument, dass natürlich auch schwer zu sagen ist, wie viel denn jetzt der Kunde kosten darf und der Lead. Weil wenn du dann anfängst am Anfang, du hast das Webinar über, jetzt haben wir mal Nacktschnecken im Kölner Stadtwald. Und die Frage ist, wenn du da jetzt die Leute reinbekommst, wollen die nur dieses Kit oder wollen die direkt ein Instrument? Und das ist eben das Schwierige dann zu sagen, wie viel kostet mich mein Customer überhaupt, also mein Lead, wie viel ist er wert?
Wie viel ist er wert?
Es kann natürlich sein, dass der eine Lead, für den du 1.000 Euro bezahlt hast, bringt aber 50.000 rein Und es kann aber sein, dass der andere Lead, für den du 500 gezahlt hast, und das sind jetzt relativ hohe Zahlen, normalerweise sind die tatsächlich ein bisschen günstiger, aber der bringt dann vielleicht nur so ein Consumable für 100 Euro rein. Und das ist dann eben so eine kleine Diskrepanz, die es dann schwer ist, so ein bisschen auszutarieren, was ist denn mein CAC, ne, mein Customer Acquisition Cost.
Das ist tatsächlich so ein Phänomen, das gibt es eigentlich immer nur in Industrien, die halt sehr unterschiedlich preisige Produktlandschaften haben, die dann eigentlich von so einem vergleichsweise niedrigpreisigen Sektor sind, wo du halt im 3-4-stelligen Bereich bist, bis hin zu Enterprise-Produkten, wo du sagst, ja, es dauert jetzt halt auch 2 Jahre, bis wir durch sind mit dem Kunden. Mhm. Und dann den durchschnittlichen Wert zu schätzen, das ist
Schwer, richtig.
Das ist, und die auch die zulässigen Acquisition Costs eben dann auch vorzugeben. Ne?
Genau. Aber andererseits, wenn du die Consumables gut an den Mann bringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch direkt wieder viel mehr höher, dass sie diese zugehörigen Instrumente benutzen. Ne?
Ich würde grundsätzlich sagen, am Ende ist es ja auch nicht, am Ende verkauft das Marketing ja nicht, sondern es ist halt die Frage, erreichen wir die richtigen Personen, genau, von den richtigen Unternehmen? Und dann ist es unter anderem natürlich eine Frage, wie geht der Vertrieb vor und auch zu welchem Zeitpunkt passiert das Ganze. Gerade wenn du sagst hier, du kannst zum Beispiel einsteigen über die Consumables, und dann ist ja die Frage, auf welches Zeitfenster gucke ich. Innerhalb des nächsten Jahres wird vielleicht nichts Großes verkauft, aber wenn ich jetzt nach diesem ersten Sale weiterhin in eine Betreuung gehe, habe ich ja weiterhin die Möglichkeit.
Genau.
Ich bin ja trotzdem dann in einem Kontakt, den ich owne.
Richtig. Und das ist auch was Wichtiges, was du sagst. Das sind ja dann nicht einmal Kunden, wenn die so Consumables kaufen. Die müssen immer wieder bestellt werden.
Ja.
Also so ein Lead, der dich vielleicht am Anfang der Reise einen Tausender gekostet hat, bringt aber dann über die nächsten 3-4 Jahre Vielfaches davon ein. Und das macht das alles so ein bisschen unberechenbar. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Menschen, die jetzt die Consumables nutzen, in 5 Jahren vielleicht die Entscheider sind, die sagen, ich will jetzt das Instrument haben.
Und würdest du sagen, wenn man auf die Branche guckt, weil jetzt, ne, man hört es jetzt, okay, was es schwierig macht, ist eigentlich, wir haben jetzt ein bisschen oberflächlich darüber gesprochen, genau zu verstehen, also reinzugucken in die Branche und zu verstehen, was sind die Pain Points meiner Zielgruppe, okay. Aber ich weiß schon, die Zielgruppe ist irgendwie alive, die hat Puls und reagiert. So, das ist ja erstmal, macht ja erstmal Hoffnung. So.
Genau, aber das ist auch ganz wichtig, weil ich den Eindruck habe, viele Life-Science-Firmen denken auch, dass sie auf Social Media gar nichts verloren hätten.
Das wäre meine nächste Frage, wie aktiv ist denn dann die Branche im Einsatz von Push-Kanälen, von Social-Kanälen?
Ja, ich glaube, da gibt es so einen riesen Kluft zwischen modernen Online-Medien und wir haben es ja immer schon so gemacht.
Ja.
Und diese Kluft, die wird nur ganz, ganz langsam kleiner. Und was man eben merkt, ist aber auch, was man auch weiß, ist, dass man keine neuen Kunden oder man kriegt über keinen Kanal so gut neue Kunden wie über Social Media. Weil die Reichweite hast du in keinem anderen Kanal. Es gibt ja nichts, wo du wirklich an diese Menschen rantreten kannst, ohne dass sie schon mal Kontakt mit dir hatten oder einen offensichtlichen Search-Intent, wie zum Beispiel auf Google haben.
Also zur Expansion letztlich, wenn du nicht nur den bestehenden Bedarf abgreifen willst und für einen Wachstumskurs wird das vermutlich dann nicht ausreichen. Genau. Und das würde jetzt ja bedeuten, also wahrscheinlich wird in der Branche eher noch unterschätzt, wie gut ihre Zielgruppe erreichbar ist.
Genau, also ich glaube, das ist kein offenes Wissen, dass die Zielgruppe so aktiv ist. Aber selbst Nischenkanäle wie beispielsweise Reddit, die werden von Wissenschaftlern stark bespielt und das wissen viele nicht. Und das ist halt einfach ein Riesenloch, was da nicht genutzt wird. Also so ein super Potenzial. Und wie gesagt, eine der einzigen Möglichkeiten, überhaupt an neue Menschen zu kommen. Und es ist ja auch eine Sache, wann will ich diese Menschen? Der Durchschnittswissenschaftler hat sein Studium mit, sagen wir mal, 24, 25 abgeschlossen, fängt dann an zu arbeiten, ist in seinem hübschen Labor. Und spätestens da müsste der eigentlich schon wissen, wer meine Firma ist, damit ich in diesem Lebenscycle dieses Menschen, in dieser Karrierelänge quasi schon die erste Option bin, an die Person denkt. Weil das haben wir nämlich auch gelernt. Wir waren ja bei LinkedIn in Dublin vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Letzter Podcast. Und da hieß es, dass ein B2B-Entscheider sich im Durchschnitt 1,6 Optionen anguckt.
Ja.
Also manchmal nur eine einzelne. Und wie bleibt man in den Menschen der Köpfe, indem man schon Neues und Bass macht, sobald diese Person quasi mit diesem Produkt zu tun haben kann?
Ja, das ist das wird oft verkannt, finde ich auch. Aber was du gesagt hast, ist halt irgendwie auch ein bisschen symptomatisch, wo oft Fehler gemacht werden, dass man sagt, okay, sagen wir mal, nicht jeder generiert jetzt diese Preise, so niedrige Preise wie du. Möglich, ja, hoffentlich. Und dann stehst du ja immer da und sagst, okay, wir haben vergleichsweise teure Kontaktpunkte und dann bist du eher in diesem Drängelmodus, okay, wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, die Conversions zu machen, also wir wollen nur ernten, und versuchen das dann weiterzuentwickeln. Und was du gesagt hast, ist ja schon dieses ganze Thema Education und Enablement, was man vorher hat, was dann ja auch diesen, bleiben wir beim Englischen, Trust aufbaut, ja, das ist irgendwie ein möglicher Partner, die Marke bleibt im Kopf, ich habe mehr Markenkontakte, sehr viel mehr Markenkontakte am Ende und die sind halt unterschiedlich tief, ne? Ja. Webinare sind eher ein extrem intensiver Markenkontakt. Ja.
Zum Thema Trust, da sagst du auch was unglaublich Wichtiges, wenn wir zum Beispiel in die Forensik gehen. Ja. Also Life Science auch die Forensik und schwieriges Thema, aber auch Vergewaltigungskits, wo du eben Sperma analysierst. Wenn da ein Fehler passiert, das ist verheerend und das darf eben nicht sein. Und es soll zum einen funktionieren, aber es soll auch richtig funktionieren. Und da ist es unglaublich wichtig, diesen Trust in eine Firma oder in ein Unternehmen, in einen Hersteller überhaupt haben zu können. Ne?
Und das funktioniert, also das ist ein normaler psychologischer Effekt. Natürlich, man belegt es, ne, durch Dinge, aber einfach die Wiederholung führt zu einem höheren Vertrauen. Genau. Ist es einfach so.
Genau, ich meine, die Qualität muss dann auch stimmen. Ne? Ja, genau. Also leere Versprechen helfen jetzt auch nicht. Aber es ist ja auch ein Aufwärmprozess. Also jetzt eine ganz kalte Zielgruppe, ihr habt noch nie von mir gehört, aber ich will jetzt, dass ihr euch meine Consumer-Bits anguckt. Das funktioniert natürlich ähnlich schlecht wie bei anderen. Ja. Aber einfach die Erreichbarkeit und die Möglichkeit zu durchdringen und auch die Interaktionswilligkeit der Zielgruppe, die ist von überdurchschnittlich hohem Potenzial.
Das heißt eigentlich, es ist ein eigentlich sehr erfreulicher Markt, weil so viele Möglichkeiten da liegen. Ne?
Nicht aus Spaß, doch aus Spaß habe ich da auch 8 Jahre gearbeitet. Ich habe aus Spaß 8 Jahre. Naja, also es macht auch einfach Spaß, weil das sind wirklich auch Menschen, die haben auch richtig Bock. Und wenn denen eine Anzeige gefällt, dann kann sowas auch mal eben aus Versehen viral gehen, wenn es ein gutes Wissenschaftsmeme ist. Ne?
Das ist auch, finde ich auch mal, finde ich einen interessanten Punkt. Wenn je nerdiger das Thema ist, desto höher ist so ein bisschen die Chance, dass du mit so einem Meme-Charakter, insbesondere auf einer Plattform wie LinkedIn, wo das dann noch eher als nicht nur nativ, sondern fast schon progressiv immer noch wahrgenommen wird. Ja, aber du kriegst halt eine viel höhere Response. Ne?
Ganz richtig, genau.
Ja, weil es halt so ein normalerweise hast du dann so einen emotionalen Trigger, der sagt, ja, so fühle ich mich auch, genau so ist es. Und so dieses innere Kopfnicken, was du dann bei dem, schön. Was haben wir besprochen? Life Science Industrie muss mehr werben.
Das ist einfach so viel ungenutztes Potenzial. Und ich meine, jede Firma möchte über dem Wettbewerb stehen, möchte besser sein, möchte mehr verkaufen. Und das schafft man nicht, wenn man diesen Trust, wie du auch sagtest, also das Vertrauen in die Marke nicht herstellt. Und auch nicht, wenn man eben die neue Generation immer weiter füttert. Also es kommen ja, also gerade das ist ein Berufsfeld, das ist ja nicht selten. Und es gibt so viele Menschen, die das eben machen. Und die sind aber auch bei TikTok, die sind bei Instagram. Es gibt Wissenschaftler, die im Laborkittel im Labor zu einer Musik tanzen. Und da muss man ansetzen. Und man verpasst sehr viel Potenzial, wenn man es eben nicht tut.
Wir können auch sagen, ja, man muss die Zielgruppe verstehen, aber die Zielgruppe ist aufgeschlossen.
Ja.
Aufgeschlossen auch, als man denkt, weil ich glaube, das ist so auch so ein Verständnis, so, die sind eher nicht gut erreichbar, die sind konvertierbar, aber mit einer Strategie, die eben darauf setzt, ich habe hochwertigen Inhalt, den muss ich halt haben, ich habe Experten, ich habe einen klaren Weg, wie ich die Leute weiter begleite, damit sie Markenbindung aufbauen und damit sie irgendwie am Ende sagen, oh ja, jetzt habe ich schon so viel von denen gesehen, das wirkt irgendwie ganz vertrauenserweckend und die Produkte sind auch ganz gut, jetzt habe ich auch verstanden, wofür.
Genau, und Treue ist da auch noch ein großes Stichwort. Also wenn man sie einmal hat, gerade in dieser Branche, mit einem Consumable, was gut funktioniert, was vernünftig läuft, was gut gelagert wird und so weiter, dann bleiben sie eben auch da.
Oh, das ist auf der einen Seite natürlich super.
Wie mit dem Hundefutter.
Aber dann ist es halt eine Frage, wie schnell kommst du zu ihnen durch? und wann ist der Markt eher besetzt, muss man sagen.
Ne? Genau, und da haben wir eben auch diese Schwierigkeit, oder was heißt Schwierigkeit, aber die Herausforderung, dass man am besten so früh wie möglich in der Karriere auch ansetzt, ne? Dass sie sofort wissen, ich möchte aber jetzt mit Kit XY arbeiten.
Das ist auch noch, lass uns das nochmal als letzten Punkt aufnehmen, weil das auch so ein häufiges Missverständnis dann am Ende ist, dass man sagt, wenn wir schon Geld ausgeben für die Zielgruppe, dann geben wir es für die aus, die am oberen Ende der Leiter stehen.
Ja.
Und das ist, interessanterweise ist man nicht allein mit der, sind Unternehmen nie allein mit dieser Entscheidung. Und das führt auch unter anderem dazu, dass es am teuersten ist auf, häufig gehört, Geschäftsführer, C-Level only, ja, und so weiter, ja, zu tagen, die übrigens extrem selten in Produktrecherche gehen.
Ja.
Ne? Trotzdem häufiges Thema, weil der, das ist die Unterschrift von Person X, das heißt, auf die gehe ich. Und du sagst jetzt ja auch, erstens, das ist ein langes Rennen, das man geht, und lass sie uns bekommen, wenn sie jung sind.
Genau. Jung und unverdorben.
Und dann,
man nur formen kann.
Genau. Und dann bekommen wir auch Aufträge von ihnen, wenn sie ihre Karriere weiter nach oben.
Genau, also es ist wirklich eine langfristige Bindung, die man damit aufbaut. Und das ist ein Investment, und dann kann man eben auch nicht erwarten, ich mache Social Media Marketing und sofort kommen 50.000 Leads rein, die alle ein Instrument für 200.000 Euro kaufen. Das ist natürlich nicht der Fall. Also da muss man sich bewusst sein, wenn ich in der Life Science Branche mit Social Media Marketing anfange, ist das eine Investition, die wirklich lang und weitreichend ist.
Puh, spannender Einblick.
Ja.
Sagen wir es doch so, wenn jetzt jemand gesagt hat, hey, ich bin ja eigentlich in der Situation und bei mir funktioniert das extrem gut, dann wüssten wir das gern. Wenn es schlecht funktioniert, wüssten wir es auch gerne. Wenn es Meinung gibt, wie man das noch anders machen kann, auch. Und ganz überraschend, diesen Podcast kann man bewerten. Vor allen Dingen, wenn er euch gefallen hat. Dann könnt ihr ihn öffentlich bewerten. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr uns schreiben. So. Und wenn ihr sagt, hey, noch mehr Einblicke in noch mehr Branchen, dann kann man das Ding sogar abonnieren auf den üblichen Plattformen. Fehlt uns noch was?
Ich freue mich auf jeden Fall, falls irgendjemand mal Bock hat, richtig durchzustarten und sein Potenzial zu nutzen. Es ist nämlich da.
Dann schließen wir so ab. Inga, okay, vielen Dank.
War super. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
In Kürze wieder. Euch da draußen. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.